Die folgende Sendung wird gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Sendung aus der Reihe von München soll kein Schaden ausgehen. Fairer Handel, solidarische Ökonomie und Entwicklungszusammenarbeit. Und das sind unsere Themen heute. Wir schauen zunächst auf den Rabenstor. Das ist ein Gebrauchtwarenhaus, in dem Menschen im Rahmen des Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramms MBQ arbeiten. Ziel des Programms ist die berufliche und soziale Integration von Menschen in den Arbeitsmarkt. Zum MBQ hören wir Christian Schaap, Referent für Arbeit und Wirtschaft der Stadt München. Und den Rabenstor stellt Betty Gerling aus dem Anleitungsteam vor. Dann geht es um den vom Deutschen Entschuldungsbündnis Erlassia.de und der Hilfsorganisation Miserior vor kurzem veröffentlichten Schuldenreport. Wir waren dabei bei der Pressekonferenz und hören Marlina Stutz, politische Referentin bei Erlassia.de und Klaus Schilder, Experte für Entwicklungsfinanzierung bei Miserior. Sie erläutern den aktuellen Negativrekord beim Schuldendienst, der vor allem Länder aus dem globalen Süden betrifft. Und es geht um ein internationales Klimaschutzprojekt der Energiesparfüchse der Münchner Mathilde-Eller-Schule. Eine Förderschule für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung. Die Energiesparfüchse, zu denen SchülerInnen aus verschiedenen Klassen gehören, lernen bei der Umsetzung ihrer Projekte sparsames Wirtschaften mit Energieressourcen. Durch ihr Engagement hat die Schule schon sehr viel CO2 eingespart. Die Energiesparfüchse haben nun eine Energieschulpartnerschaft mit der Alamanno Special School in Kenia gestartet. Ebenfalls eine Förderschule für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung. Um was es geht, hören wir am Ende der Sendung.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Kennen Sie das MBQ? Vermutlich nicht. Nur die wenigsten dürften wissen, was überhaupt hinter dem Kürzel steckt. MBQ, also das Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm, kurz MBQ, des Städtischen Referats für Arbeit und Wirtschaft RAW, ist das kommunale Arbeitsmarktprogramm der Stadt München. Im Rahmen des MBQ finden derzeit ca. 100 Förderprojekte statt. Unter anderem geht es dabei um den Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit, berufliche Gleichstellung oder um Unterstützung beim Übergang von Schule und Studium in die Arbeitswelt. Um diese Ziele zu erreichen, werden Beratungen, Ausbildungen, Beschäftigungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten angeboten. Mehrere tausend Menschen nehmen jährlich die vielen Angebote bei unterschiedlichsten sozialen Trägern wahr. Zum Beispiel bei einem Kfz-Ausbildungs-, Umschulungs- und Qualifizierungsbetrieb, in einem Lebensmittelmarkt, bei einem Begleitservice für mobil eingeschränkte Menschen, einem Entsorgungsunternehmen für Elektroschrott, in einer Fahrradwerkstatt oder in einem Gebrauchtwarenhaus. Wie wir aber alle wissen, will oder muss die Stadt München sparen. Und von den Sparmaßnahmen ist auch das MBQ betroffen. Was das für die Förderprojekte bedeutet, darüber hat Lora-Mitarbeiterin Martina Helbing mit Christian Schaap, Referent für Arbeit und Wirtschaft RAW der Stadt München, gesprochen.
Nun macht die Stadt seit vielen Jahren ja Förderprojekte, um Menschen, die nicht so gut qualifiziert sind, fitter zu machen für den Arbeitsmarkt, aber auch für Frauenprojekte, dass sie vielleicht mehr arbeiten, als sie das bislang gemacht haben. Das findet sich alles wieder im Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm. Wie läuft das?
Das Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm. Das ist ja wirklich eine Erfolgsstory. Ja. Schon seit vielen Jahren läuft das Programm. Es hilft vielen am Arbeitsmarkt Benachteiligten, ob das Menschen mit Migrationshintergrund sind, ob das Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger sind nach einer Elternzeit, ob das Langzeitarbeitslose sind oder auch das Fitmachen von Jugendlichen für den Berufseinstieg. Wir haben über 100 Projekte, wo wir genau diese Personengruppen fördern mit 26 Millionen Etat, und das soll auch so weitergeführt werden. Also ich glaube, daran möchte ich nicht rütteln, weil es gibt so tolle Erfolgsgeschichten. Ich war erst vorletzte Woche beim MBQ-Projekt zu Besuch und habe mich von den tollen Erfolgen dieses Programms überzeugen können. Es gab einen Menschen mit Migrationshintergrund, der aus Afghanistan geflüchtet war, vor 2,5 Jahren, der kam hierher mit null Deutsch, hatte wohl so eine IT-Ausbildung angefangen in Afghanistan, natürlich hat keine Zeugnisse mitgebracht und ist jetzt in unserem Projekt so weit fit gemacht worden, dass er praktisch perfekt Deutsch spricht in dieser kurzen Zeit und jetzt im Herbst eine Ausbildungsstelle bekommt bei einem namhaften Münchner Unternehmen. Und da, also da gebe ich dann das Herz auf, ja, weil das ist genau das, so wie es laufen soll. Und deswegen spreche ich auch von einer Erfolgsstory dieses MBQ-Programms.
Jetzt ist es aber so, dass da auch immer ein bisschen mehr gespart wird. Und nun gab es eine Lohnerhöhung, die Gewerkschaft Verdi 3% ausgehandelt hat. Ab dem 1. April, alle Beschäftigten der Landeshauptstadt München bekommen das. Und die Landeshauptstadt München wünscht ja, dass die Firmen, an denen sie Aufträge vergeben, sprich an die einzelnen Träger vom MBQ, auch tariftreu sind. Jetzt sollen die aber die 3% nicht bekommen, on top, auf die Gelder, die sie von der Stadt bekommen. Wie soll das funktionieren?
Wir fördern in der Tat Tariflöhne und das muss auch so sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist an der Stelle auch nachjustiert worden. Träger haben teilweise die aus dem letzten Jahr zumindest die entstandenen Lohnerhöhungen noch bekommen. Aber der Stand wird jetzt eingefroren oder musste eingefroren werden aufgrund der Haushaltslage auf dem Stand des Vorjahres. Das heißt, künftige Tariferhöhungen müssen selber gestemmt werden von den Projektträgern. Und dann führt es natürlich dazu, dass Träger selber irgendwo anders einsparen müssen bei sich in ihrem Bereich oder dass halt an Leistungen tatsächlich gekürzt werden muss. Das ist leider auch die traurige Wahrheit und auch Folge der Haushaltsknappheit, mit der wir zu kämpfen haben.
Aber gut ist es nicht, weil wenn an den Leistungen gekürzt wird immer weiter oder die Beschäftigten, die seit Jahren in so Projekten hochkompetent arbeiten und genau das, was Sie vorhin geschildert haben mit dem jungen Afghanen bewirken, dass die weniger Stunden nur noch finanziert bekommen. Und irgendwie ist für die natürlich das auch kein Tariflohn, wie ihn vielleicht jemand bei Apple bekommt. Ja, ja. Sondern ist vielleicht ein Drittel, ein Viertel von dem.
Ja, also ich möchte schon mal darauf hinweisen, auf von welchem Niveau. Wir kommen von einem wahnsinnig hohen Niveau. So ein Programm gibt es nicht in jeder Stadt, sondern es ist wirklich viel Geld, das wir da in die Hand nehmen. Und es wird ja kein Projekt gestrichen, sondern wir wollen weiter daran festhalten, an dem Programm auch in dem Umfang. Aber wie gesagt, also an der einen oder anderen Stelle können wir nicht jede Tariferhöhung künftig mitgehen, weil einfach im ganzen Stadthaushalt gespart werden muss. Und das betrifft alle Bereiche der Stadtverwaltung, es betrifft alle Referate und halt im überschaubaren Umfang eben auch leider so ein Projekt wie das MBQ.
Aber das funktioniert doch irgendwann nicht mehr, wenn man das immer weiter runterfährt, weil das ist ja jetzt dieses Jahr jetzt mal ganz konkret, aber andere Elemente in dieser Förderung, nicht jede Mieterhöhung ist mitgegangen worden und. Irgendwann geht's einfach nicht mehr und dann können die Träger das nicht mehr machen.
Also wir haben ja schon immer wieder die Situation gehabt bei uns in der Landeshauptstadt. Ich weiß noch, als ich bei Christian Ude im OB-Büro war, die Nullerjahre waren auch schwierig damals, konjunkturell schwierig. Wir hatten eine wahnsinnig hohe Arbeit. Arbeitslosigkeit. Wir hatten, glaube ich, 6 Haushaltskonsolidierungskonzepte in der Zeit, wo wir auch sparen mussten. Aber dann ging es wieder aufwärts. Und ehrlich gesagt, das ist auch meine Hoffnung. Das ist ja typisch für konjunkturelle Entwicklung, dass es die Auf- und Abs gibt. Im Moment sind wir leider eher in so einem Ab drin, in so einem eher Abschwung. Aber dass wir wieder auch einen Aufschwung erleben und jetzt nicht jedes Jahr mit so Kürzungen leben müssen, sondern dass es auch wieder aufwärts geht.
Also Sie fahren eher so die Linie, alles ein bisschen runterfahren, aber auf Sparflamme quasi, ist ja nicht nur Sparflamme, weiterlaufen lassen, anstatt einzelne Projekte ganz
zu streichen. So ist es. Das ist das Ziel, dass wir nicht, also dort Kahlschlag, da kann überhaupt keine Rede davon sein, sondern es ist wirklich eine maßvolle Reduzierung in den Leistungen und dann eben auch die Hoffnung, dass es dann irgendwann wieder aufwärts geht.
Soweit Christian Schaap, Referent für Arbeit und Wirtschaft RAW der Stadt München über das Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm MBQ der Stadt. Und zu diesen MBQ-Projekten gehören auch 3 Gebrauchtwarenhäuser von der Weißer Rabe Soziale Betriebe und Dienste GmbH. Eines dieser Gebrauchtwarenhäuser nennt sich Rabenstore und hat praktischerweise in direkter Nachbarschaft zu Radio Lora ganz neu aufgemacht. Wir haben vorbeigeschaut und dort mit Betty Gerling aus dem 4-köpfigen Anleitungsteam des Rabenstore gesprochen. Wir sind hier im Rabenstore in der Schwanthaler Straße 79. Der Rabenstore hat seit 5. Mai geöffnet, also gar nicht lang liegt das Eröffnungsdatum zurück. Zunächst mal, was gibt es hier zu sehen und was gibt es hier zu erwerben?
Hier gibt es zu erwerben gebrauchte Waren aus dem Bereich Haushalt, Bekleidung selbstverständlich. Wir haben auch immer ein paar schöne Schätzchen, die man schon im Retro-, Vintage- oder Antique-Bereich ansammeln würde. Und ja, im Großen und Ganzen Gebrauchtwaren, Secondhand-Waren.
Warum der Name Rabenstor? Was hat es damit auf sich?
Der Name Rabenstor ist angelehnt an den Träger, den Weißen Raben.
Was ist das für ein Träger, der Weiße Rabe? Vielleicht ein, zwei Sätze dazu?
Also der Weiße Rabe ist eine Tochter der Caritas.
Und macht was hauptsächlich?
Integration von Menschen aus unterschiedlichen Lebenssituationen.
Integration in den Arbeitsmarkt?
Integration in den Arbeitsmarkt, Beschäftigung. Also es gibt Beschäftigungsbetriebe und Integrationsbetriebe. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich aufgestellt. Und es geht darum, Menschen Struktur zu geben, Integration in den Arbeitsmarkt und einfach Perspektiven oder sich auch einfach wieder vielleicht nochmal neu zu finden.
Zurück zum Rabenstor, der auch dann diese Aufgabe hat. Wer arbeitet denn hier im Rabenstor?
Es arbeiten Menschen aus unterschiedlichsten Lebenssituationen, die eben nicht mehr voll belastbar sind, auch aus unterschiedlichsten Gründen und eine Tagesstruktur brauchen und neue Dinge lernen wollen.
Wie viele Menschen arbeiten hier und welche Aufgaben gibt es da? Können Sie mir mal so sagen, was hier alles an Arbeit anfällt?
Wir haben ungefähr 35 bis 40 Menschen hier beschäftigt und die Aufgaben sind sehr vielfältig. Wir haben also das Kassieren und das Auszeichnen von Ware, das Sortieren von Ware, das Präsentieren von Waren und auch natürlich die Pflege sozusagen einfach. Oder aber auch die Kundenberatung, wenn jemand das gerne möchte und die Unterstützung. Genau, das sind so die Aufgaben, die anfallen.
Haben Sie gesagt, 35 bis 40 Beschäftigte, das ist eine ganze Menge. Was ist denn Ihre Aufgabe hier?
Meine Aufgabe ist, den Menschen zu erklären, was sind das für Aufgaben oder wie geht diese, also wie funktioniert die Aufgabe und auch manchmal kurz nochmal vielleicht zu erinnern, Achtung, heute ist das und das der Plan und dass man dann eben die Leute einfach auch ein bisschen ja, bei der Stange hält sozusagen.
Das sind jetzt keine 5 Wochen oder ein bisschen über 5 Wochen. Wie läuft's?
Es hat immer alles so seine Tücken, aber wir haben es, finde ich, sehr gut gemeistert und wir sind insgesamt sehr zufrieden. Der Laden erfreut sich jetzt schon guter Beliebtheit und wir haben halt einfach auch ein wechselndes Sortiment. Es bleibt immer spannend, weil also du findest jede Woche neue Dinge und auch die Mitarbeitenden sind irgendwie schon gut angekommen und freuen sich auch, ein Teil eines sehr, sehr optisch sehr, sehr schönen Ladens zu sein, nebst dem wahnsinnig guten Team, das wir natürlich hier haben, zusammen.
Wie lange arbeiten die MitarbeiterInnen hier? Ich meine jetzt nicht am Tag, auch darüber können wir noch sprechen, aber was ist der Zeitraum?
Die Zeiträume sind unterschiedlich. Mal ist es ein halbes Jahr, manche sind aber auch schon ein paar Jahre da. Das kommt einem immer ein bisschen auf die Anstellungsformen an, die die Mitarbeitenden haben.
Zum Beispiel?
Also es gibt zum Beispiel die sogenannte Arbeitsgelegenheit. Da fängt man meistens so mit einem halben Jahr an. Aber es gibt aber auch Menschen im Zuverdienst. Da sind eben die Zeiten ein bisschen anders gestaffelt und die können einfach dann längerfristig hier bleiben.
Welche Ziele werden letztendlich damit verfolgt? Was soll am Ende der Beschäftigung stehen?
Die Krönung ist immer, wie gesagt, der Schritt in eine Erwerbstätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt. Aber es geht auch einfach darum, Regelmäßigkeit und Sicherheit dem Menschen zu geben in der Situation, in der er sich gerade befindet.
Wie oft gelingt denn der Sprung in den ersten Arbeitsmarkt? Kann man das sagen?
Kommt wirklich immer so ein bisschen auf das Team an, weil das Team auch immer wieder mal ein bisschen wechselt. Der Sprung ist ein großer und gelingt auch nicht immer. Aber es bleibt also auf jeden Fall unser Ansinnen, aber wie es sich dann am Ende auswirkt, das bleibt offen.
Suchen Sie denn vielleicht derzeit noch MitarbeiterInnen? Gäbe es noch die Möglichkeiten, sich hier zu bewerben, beziehungsweise beim Weißen Raben zu bewerben?
Wir sind eigentlich immer auf der Suche, weil es eigentlich ein rotierendes Leben hier ist und wir freuen uns über Zuverdienstmitarbeitende, die sich hier gerne beteiligen möchten. Also das fänden wir sehr, sehr schön.
Jetzt kommen wir mal zum Laden und zu seinen BesucherInnen. Wer kommt denn hier rein?
Oh, hier kommt eigentlich jeder rein sozusagen. Das heißt, wir haben hier umliegend sehr viele Büros, aber auch wohnende Nachbarn und jeder kommt mit einer Neugierde und freut sich Es sind auch teilweise noch alte Kunden sozusagen, die wir vorher in dem Laden schon hatten, die sich auch erfreuen an dem neuen Sortiment.
Wie sind denn hier die Preise? Klar, das ist ein Second-Hand-Laden, das heißt, es wird keine Neupreisware angeboten und auch nicht verkauft. Können Sie mal so, vielleicht bei Kleidung so ungefähr sagen, geht das?
Bei der Bekleidung fängt es so an bei 2 Euro für Standardartikel und es geht natürlich dann auch, es gibt besondere Artikel, die dann einfach nochmal speziell ausgepreist werden. Da liegt das Spektrum zwischen 5 und 10 oder 15 Euro. Das ist immer der Sache dann geschuldet. Aber im Grunde sind es durchaus sehr verträgliche Preise, die sich aber auch aus dem Richtwert erklären, die auch die beiden anderen Gebrauchtwarenhäuser, die es ja auch schon längerfristig gibt, die haben Erfahrungswerte. Und genauso gut eben können und wollen wir uns da jetzt auch nicht zu weit weg bewegen von dem, was die beiden anderen Gebrauchtwarenhäuser des Weißen Raben.
Wo sind die anderen?
Eines ist in der Drügalski-Allee und das andere in der Landsberger Straße.
Kann ich bei Ihnen auch vorbeikommen? In meinem Keller steht natürlich auch ein Haufen Zeug, was ich nicht mehr brauche, nicht mehr anziehe. Kleine Vasen, Geschirr, alles Mögliche. Kann ich die ungefragt bei Ihnen vorbeikommen, vorbeibringen?
Also die Artikel dürfen ungefragt vorbeikommen in kleinen Mengen. Also wir hier im Rabenstore nehmen kleinere Mengen entgegen, auch keine Möbel, sondern also wir sind ein bisschen spezieller an der Stelle. Wir haben Damenbekleidung, Herrenbekleidung, keine Kinderbekleidung, aber aus dem Haushaltswarenspektrum einiges. Kleinmöbel ja, alles andere ist von vornherein besser in die anderen Gebrauchtwarenhäuser aufgehoben. Wenn das zu komplex ist, für manche haben ja dann doch ein größeres Konvolut an Dingen, die sie gerne loswerden möchten, da dann bitte gleich gerne in die Gebrauchtwarenhäuser. Die nehmen einfach alles und selektieren dann vor und dann kommt ein Teil wieder zu uns zurück. Aber kleinere Mengen sind auch durchaus bei uns gut aufgehoben, direkt.
Kann man mal anbieten und schlimmstenfalls muss ich sie wieder zurücknehmen.
Ja, zum Beispiel.
Wie ist es mit größeren Sachen? Klar, mit denen komme ich nicht gleich vorbei. Ich habe zum Beispiel kein Auto, ich hätte ein Problem mit dem Transport. Wie schaut es da aus? Holen Sie da auch was ab?
Nein, Abholung ist leider nicht in dem Portfolio angeboten.
Jetzt würde ich noch Sie bitten, dass wir noch einen kleinen Rundgang machen und wir uns ein paar Sachen anschauen, was vielleicht so Highlights etc. sind und wir das kurz abgehen und Sie das beschreiben, was da steht. So, also jetzt stehen wir hier im ersten Raum, also gleich, wenn man zur Tür reingeht. Und da gibt es jetzt keine Kleidung, sondern was ist da?
Wir haben hier Bilder, Bücher, Geschirr, Gläser. Wir haben also ganz schöne Sachen von Villeroy und Boch, die die Oma sehr geliebt hat zum Beispiel und jetzt dann bei den Enkeln nicht mehr ganz so viel Freude empfindet. Aber es ist ein wunderschönes Service, ganz viele tolle Gläser mit Schliff und auch sehr pure Geschichten, die einfach so aus den 60ern kommen. Und wir haben auch alte Taschen oder Arztkoffer aus echtem Leder, ganz jungfräulich, unberührt. Also ganz tolle Lampen, auch noch eine Lavalampe direkt aus den 60ern zu uns ins Schaufenster. Da gibt es wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge.
Und Sie haben ein tolles Radio hinter uns, steht ja, das.
Das ist auch ein ganz tolles Schätzchen. Das müsste so irgendwas 50er, 60er Jahre sein, ein altes Röhrenradio von Grundig. Wir haben es ausprobiert, es funktioniert sogar noch.
Dann gehen wir ein paar Schritte weiter. Da kommen dann die Umkleidekabinen und dann fängt auch schon Kleidung und Textilien an. Was haben wir hier in so einem Durchgangsbereich? Ist das hier? Aber nicht klein schon, sondern sehr breit und groß.
Also der Durchgangsbereich, wo wir eben auch unsere wunderschönen goldenen Disco-Umkleiden haben, die ich sehr liebe, haben wir vor allem auch Schuhe und Handtaschen untergebracht, sodass man einfach, wenn man schon was anhat, gleich noch sich vielleicht die passenden Schuhe dazu aussuchen kann. Oder auch ein paar Schals, wo man noch ein bisschen mit Schals und Accessoires spielen kann.
Das ist für Frauen hier.
Ja, hier ist ein bisschen Frau untergebracht und im hinteren Bereich gibt es aber auch noch Herrensachen.
Da gehen wir jetzt hin. Hier geht es nochmal weiter durch einen Gang, da gibt es nochmal weitere Frauenkleidung und sehr, sehr viele Frauenschuhe.
Ja, wir haben hier alles ganz schön sortiert nach Röcken, Hosen, ein bisschen nach Farbe, damit man einfach so ein bisschen sich gleich finden kann, wenn man nicht nur stöbern, sondern vielleicht auch ein bisschen gezielter was sucht und dann nicht nur ganz so viel Zeit mitgebracht hat und trotzdem einfach so sein Traumstück noch finden kann. Genau, und im hinteren Bereich, da haben wir dann noch unsere Herrenecke etabliert. Das heißt, wir haben hier Shirts, Schuhe, Taschen, Sakkos. Eigentlich auch alles so, was der Mann für seinen Kleiderschrank brauchen kann.
So, jetzt würde ich gerne noch diese Preisliste mir anschauen wollen. Da steht neben, und dann kriegt man auch einen ganz guten Einblick. Da kostet nämlich ein bei Damenbekleidung zum Beispiel ein Blazer 5 Euro, eine Bluse kurzarm 3 Euro, ein Kostüm für 10 Euro, ein Shirt kurzarm für 2 Euro. Es ist sehr, sehr, sehr billig, muss man sagen.
Ja, also wir möchten natürlich auch vielen Menschen die Möglichkeit geben, Dinge kaufen zu können, Bekleidung, die gut erhalten ist oder die vielleicht auch ein bisschen besonders ist. Wir sind kein Haute Couture Second-Hand-Laden, sondern bei uns darf jeder kommen und wir haben einfach ein breites Feld und es sollte jedem möglich sein, das kaufen zu können, was er möchte, in der Optik und in der Qualität, wie er es selbst möchte.
Das war Betty Gerling aus dem vierköpfigen Anleitungsteam des Rabenstor. Der Rabenstor ist ein Gebrauchtwarenhaus in der Schwanthaler Straße 79, das im Rahmen des Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramms MBQ von der Stadt München gefördert wird.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Wir kommen zu unserem nächsten Thema. In 47 Ländern des globalen Südens sind die Staatshaushalte durch Zins- und Tilgungszahlungen an ausländische Gläubiger sehr hoch belastet. Weitere 28 Länder sind hochbelastet. In 13 Ländern besteht ein latentes Belastungsrisiko. Das zeigt der am 26. Mai vom Entschuldungsbündnis Erlassjahr.de und der Hilfsorganisation Miserio veröffentlichte und in einer Pressekonferenz präsentierte Schuldenreport 2025. Es sind die enormen Zins- und Tilgungszahlungen, ungünstige Refinanzierungsbedingungen und strukturelle Ungleichheiten im internationalen Finanzsystem, die die in zahlreichen Staaten existierende soziale Ungleichheit und wirtschaftliche Instabilität noch mehr verschärfen. Mehr dazu und zu den Ergebnissen des aktuellen Schuldenreports hören wir jetzt von Marlina Stutz, politische Referentin beim Deutschen Entschuldungsbündnis Erlassjahr.de.
Unsere Analyse zeigt dieses Jahr, dass mehr als die Hälfte der Niedrig- und Mitteleinkommensländer durch den Schuldendienst an ausländische Gläubiger hoch oder sogar sehr hoch belastet sind. 47 Länder gelten als sehr hoch belastet. Das heißt, dass sie in den nächsten 3 Jahren durchschnittlich mehr als 15% ihrer Staatseinnahmen an Zins- und Tilgungszahlungen an ausländische Gläubiger abführen müssen. Zu diesen 47 Ländern gehören Länder wie der Libanon oder Laos, wo diese Rate oder dieser Grenzwert von 15% sehr deutlich überschritten wird. Libanon müsste in den nächsten 3 Jahren durchschnittlich rund 88% der Staatseinnahmen allein an den Schuldendienst als Ausland abführen. In Laos sind es 77%. Es ist sehr leicht nachvollziehbar, dass diese hohen Raten schlicht nicht zu stemmen sind. Beide Länder haben daher auch die Zahlung bereits eingestellt. Zu den 47 Ländern gehören aber auch Staaten wie beispielsweise Pakistan oder Kenia, die weiter ihre Rückzahlungen leisten, die auch unter allen Umständen versuchen, Umschuldungsverhandlungen seit Jahren zu vermeiden, zu verhindern. Und dies geschieht, wie wir im Schuldenreport auch aufzeigten, durchaus auch zulasten der eigenen Bevölkerung, die unter harten Austeritätsmaßnahmen beispielsweise leidet, die eben ergriffen werden, um diese Würdenrückzahlungen weiter leisten zu können an die Gläubiger. Zu den 47 Ländern gehören aber auch Länder wie Sri Lanka oder Suriname, die Umschuldungen geführt haben, die mit ihren Gläubigern verhandelt haben in den letzten Jahren, die eine Restrukturierung vereinbart haben, wo die Restrukturierung aber nicht zu einer nachhaltigen Erholung geführt hat, sondern die weiterhin zu den sehr hoch belasteten Ländern zählen. Weitere 28 Länder gelten in unserer Analyse als hochbelastet. Diese zahlen zwischen 10% und 15% ihrer Staatseinnahmen als Schuldendienst an ausländische Gläubiger. Und auch dabei handelt es sich bereits um eine ernsthafte Belastung der Staatshaushalte. Zum Vergleich vielleicht, Deutschland zahlt 3,8% in den nächsten 2 Jahren, also ein deutlich niedrigeres Niveau. Für 13 weitere Länder identifizieren wir ein Belastungsrisiko. Das heißt, dass diese Länder in den nächsten 3 Jahren noch unter 10% ihrer Staatseinnahmen zahlen, aber sehr hohe Schuldenstände aufweisen. Und zu diesen Ländern zählt beispielsweise die Ukraine. Die Ukraine ist ein Land, was im Moment viele neue Kredite aufnimmt von öffentlichen Akteuren, die aber mit relativ langen Laufzeiten und späten Rückzahlungsverpflichtungen einherkommen. Das heißt, es resultiert nicht unmittelbar in diesen und den nächsten Jahren eine sehr hohe Belastung. Aber der Schuldenstand ist so hoch, dass wir spätestens ab 2027 eben auch mit einer ernsthaften Belastung rechnen. Wir schauen uns jährlich auch die regionale Betroffenheit an. Und wir sehen, dass insbesondere in Subsahara-Afrika besonders viele Staaten hoch oder sehr hoch belastet sind. Auch besonders viele Niedrigeinkommensländer eine hohe Belastung aufweisen. Trotzdem sollten Mitteleinkommensländer nicht aus dem Blick geraten, denn insbesondere in Mittel- und Südamerika sind auch viele Mitteleinkommensländer betroffen.
Sagt Marlina Stutz, politische Referentin beim Deutschen Entschuldungsbündnis Erlassja.de. Sehr hoch belastet, hochbelastet, Belastungsrisiko, das alles sind Begriffe, die wir eben gehört haben. Aber was heißt das nun? Befinden sich die genannten 47 Länder des globalen Südens, deren Staatshaushalte durch Zins- und Tilgungszahlungen an ausländische Gläubiger sehr hoch belastet sind, schon in einer Schuldenkrise oder rutschen sie gerade hinein? Und was bedeutet das für die Bevölkerung? Marlina Stutz ordnet ein.
Zunächst gilt natürlich, desto mehr Geld das Land verlässt, als Schuldendienstzahlungen ans Ausland abfließt, desto eingeschränkter ist der fiskalpolitische Handlungsspielraum im Inland. Und wir wissen alle, dass wir auf keinem guten Weg sind, die nachhaltigen Entwicklungsziele bis 2030 zu erreichen. In den hoch- und sehr hoch belasteten Ländern sind auch doppelt so viele Menschen wie weltweit anteilig von extremer Armut betroffen. Das heißt, insbesondere in diesen Ländern sehen wir eigentlich einen hohen Finanzierungsbedarf. Und um Armut und Hunger zu bekämpfen, um Menschen Zugang zu qualitativer und hochwertiger Bildung zu ermöglichen, das heißt in anderen Worten eigentlich, um grundlegende Menschenrechte zu verwirklichen, braucht es einen finanziell handlungsfähigen Staat. Und da sehen wir, dass diese finanzielle Handlungsfähigkeit ernsthaft gefährdet ist durch die hohen Abschlüsse an ausländische Gläubiger. Und zunächst ist es, glaube ich, relativ nachvollziehbar, dieser Zusammenhang, relativ intuitiv, desto mehr Geld abfließt, desto weniger Geld eben für die öffentliche Daseinsvorsorge im Inland. Gleichzeitig dürfen wir an diesem Punkt nicht stehen bleiben in der Analyse, denn wie problematisch solche Abflüsse tatsächlich sind oder solche Schuldendienstzahlungen, das hängt auch von globalen Rahmenbedingungen ab. Und das hängt insbesondere auch davon ab, wie der globale Refinanzierungskontext dann ist. Das heißt, wie die Möglichkeiten sind für die Länder, neue Kredite zu gleichbleibenden Zinssätzen aufzunehmen, um auch Forderungen zurückzuzahlen, um alte Kredite zurückzuzahlen. Deswegen analysieren wir auch diese Faktoren im Schuldenreport und sehen, dass wir uns in einer sehr ungünstigen, sehr problematischen globalen Situation befinden, dass viele Länder gar keinen Zugang mehr zum Kapitalmarkt haben, also gar keine neuen Kredite mehr am Kapitalmarkt aufnehmen können, andere Länder nur noch zu sehr hohen Zinssätzen, insbesondere in Ländern des globalen Südens. In den letzten 2 Jahren haben 14 Länder Kredite am Kapitalmarkt Anleihen zu über 8% platziert. Und das ist aus unserer Sicht, führt das zu einer Schärfung und einer Verschleppung der Krise und eben nicht zu einer Erholung. Vielleicht noch ein Wort zu dem Begriff der Krise selbst, der Schuldenkrise. Wir machen im vorliegenden Report, machen wir sehr transparent, dass unsere standardisierte Analyse, mit der wir wirklich alle Länder weltweit analysieren in diesem Schuldenreport, dass wir damit nicht zu einem abschließenden Urteil kommen, ob sich ein einzelnes Land in einer Schuldenkrise befindet oder nicht. Dafür bräuchte es im Einzelfall ja qualitative Einzelfallanalysen. Wir ziehen aber durchaus den Schluss und müssen den Schluss ziehen, dass sich mindestens in den 47 sehr hoch belasteten Ländern, dass wir mindestens in diesen Ländern davon ausgehen müssen, aufgrund der analysierten Faktoren, auch aufgrund der globalen Faktoren, dass wir davon ausgehen, dass sich diese Länder bereits in einer Schuldenkrise, in einer öffentlichen Auslandsschuldenkrise befinden. Das heißt, in diesen Fällen liegt die begründete Annahme nahe, dass die Auslandsschuldenlast ein wesentlicher Faktor ist, der die Verwirklichung grundlegender Menschenrechte in diesen Ländern ernsthaft entgegensteht.
Die hohe Schuldenlast steht der Verwirklichung grundlegender Menschenrechte in den betroffenen Ländern ernsthaft entgegen. Davon geht Marlina Stutz aus und nennt auch die Hauptgläubiger der Schuldenstaaten.
Wenn wir uns alle Länder des globalen Südens gemeinsam anschauen, dann sehen wir, dass eben ungefähr 60% von privaten Akteuren gehalten werden, die Forderungen gegen diese Länder, ungefähr 60%. Bei privaten Akteuren sprechen wir von Investmentfonds, von Investmentbanken, auch von Versicherungen oder beispielsweise Rohstoffunternehmen. Und knapp 30% der Forderungen werden von multilateralen Akteuren gehalten. Dazu zählt beispielsweise der Internationale Währungsfonds oder auch die Weltbank. Die übrigen 13% werden von sogenannten bilateralen öffentlichen Akteuren, also Gläubigerstaaten, gehalten. Dazu zählt Deutschland, Frankreich, Japan, China. Diese Akteure halten aggregierter Ebene 13%. Wichtig ist auch, dass wir uns im Schuldenreport jährlich auch anschauen, wer denn die Möglichkeit hat, diese verschiedenen Akteure eigentlich dazu zu bewegen oder zu verpflichten, sich an Schuldenstreichungen zu beteiligen. Dafür führen wir die ausstehenden Forderungen zurück in den Verantwortlichkeitsbereich verschiedener Staaten. Beispielsweise ein Unternehmen, das in Deutschland ansässig ist, würde zur Verantwortlichkeit des deutschen Staates zählen, dieses Unternehmen dazu zu bewegen, sich an Schuldenstreichungen zu beteiligen. Und da sehen wir, dass 60% der ausstehenden Forderungen gegenüber den hoch und sehr hoch belasteten Ländern im politischen Verantwortlichkeitsbereich der G7 und EU-Staaten liegen. Das heißt, für diese strukturellen Reformen, die wir benötigen, stehen die G7 und EU-Staaten in einer sehr großen Verantwortung, diese Reform zu ermöglichen. Wir sehen aber auch, dass es auf Länderebene sehr stark variiert, wer tatsächlich die Gläubiger sind. Und für einzelne Länder sind neue Akteure wie beispielsweise China, aber auch Indien, Russland, einige arabische Staaten zu wichtigen Gläubigerstaaten geworden. Und für einzelne Staaten spielen diese neuen Akteure eben auch eine sehr entscheidende Rolle in der Überwindung von Schuldenkrisen.
Soweit Marlina Stutz, politische Referentin beim deutschen Entschuldungsbündnis Erlassia.de. Als nächstes weist Klaus Schilder, Experte für Entwicklungsfinanzierung bei der Hilfsorganisation Miserior, auf den aktuellen Negativrekord beim Schuldendienst hin.
Denn verschuldete Staaten globalen Süden müssen eben so viel wie noch nie an ausländische Gläubiger zurückzahlen. Mehr als 1 Milliarde US-Dollar pro Tag fließen in den Schuldendienst. Und das ist für uns eben besonders besorgniserregend als entwicklungspolitisches Hilfswerk, weil mehr als 3,3 Milliarden Menschen eben in Ländern leben, die mehr für die Begleichung ihres Schuldendienstes ausgeben, als sie für Bildung oder Gesundheit investieren. Und das ist für uns eben besonders wichtig, weil die sozialen Kosten dieser unzureichenden Schuldenstreichungen und einer vielfach verschleppten Krisenbearbeitung sind eben enorm und sie sind extrem ungleich in den Gesellschaften im globalen Süden verteilt. Vielfach werden die Belastungen eben auf den Schultern von Frauen und marginalisierten Menschen abgeladen. Und Elise, so ist beispielsweise die Rationalisierung von Ausgaben für Sozialleistungen, man kann eben auch sagen, die Sparmaßnahmen, Kürzungen für soziale Maßnahmen, die am häufigsten ergriffene Maßnahme und die Kürzung von Lohnkosten im öffentlichen Sektor, die zweithäufigste Maßnahme. Und wenn wir dann an den Gesundheits- und Bildungsbereich denken, wo sehr häufig gekürzt wird, weil es eben sehr leicht ist, dort zu kürzen, dann sind es wiederum Frauen, die überproportional betroffen sind, weil sie dort eben sehr viel häufiger angestellt sind als Männer.
Mehr als 1 Milliarde US-Dollar pro Tag von verschuldeten Staaten aus dem globalen Süden fließen in den Schuldendienst, hat Klaus Schilder von Miserior eben gesagt. Was das konkret für die Länder und die Bevölkerung bedeutet, schildert er am Beispiel Kenia und Sri Lanka.
Das größte Problem aus Sicht unserer Partnerorganisation ist eben, dass Gelder, die in den Schuldendienst fließen, nicht zur Verfügung stehen, um die weiter wachsende Armut, die Folgen der Klimakrise, aber auch den leider Gottes fortschreitenden Hunger weltweit zu bekämpfen. Und das ist ein Drama, das sich täglich in Ländern abspielt, die in der Schuldenfalle stecken. Und dafür kann ich gerne zwei Beispiele geben. Wir haben sehr viel mehr Länder noch mit Kurzsteckbriefen auch im Schuldenreport vorgestellt. Wenn wir beispielsweise nach Kenia schauen, ein Land, das ja in den vergangenen Jahren immer wieder in den Schlagzeilen waren, dann sehen wir, dass das Land in einem Teufelskreis aus Staatsverschuldung, drastischen Steuererhöhungen und steigenden Lebenshaltungskosten steckt. Und die Folgen der Schuldenlast sind vielerorts drückende Armut. Unsere Analysen zeigen, dass Kenia im vergangenen Jahr rund ein Viertel seiner öffentlichen Einnahmen allein für Zins- und Tilgungszahlungen an ausländische Gläubiger aufwenden musste. Ein Viertel. Und die Zahlungen an die Gläubiger sind rund 5-mal höher als das staatliche Budget für die Gesundheitsversorgung. Und auf die Folgen bin ich ja schon eingegangen. Viele Menschen im Land können sich eben ihr normales Leben kaum noch leisten. Und wir haben Colin Sliko, den Koordinator des Economic Policy and Human Rights Working Group in Kenia, gefragt. Und er sagt, Kenia zahlt einen hohen Preis für den Schuldendienst, der vor allem von den verarmten Gemeinschaften getragen wird. Und ein zweites Land, das uns immer wieder im Schuldenreport beschäftigt hat, ist Sri Lanka. Dort gab es ja im September letzten Jahres Neuwahlen. Aber trotz des Sieges steht die neue Regierung dort vor riesigen Herausforderungen. Nach den Präsidentschaftswahlen räumten der IWF und die öffentlichen Gläubiger der neuen Regierung in Sri Lanka kaum Handlungsspielräume ein. Die Chancen auf eine Neuverhandlung der Schuldenrestrukturierung wurden aus unserer Sicht und aus der vieler zivilgesellschaftlicher Beobachterinnen dadurch verpasst und damit auch die Möglichkeit, wirtschaftliche und politische Stabilität durch eine faire Umschuldung zu unterstützen. Die Rückzahlungen der bilateralen Kredite in Sri Lanka sollen zwar jetzt nach dem neuen Umschuldungsdeal erst ab 2028 beginnen, aber schon in diesem Jahr sind Zinsen für umgeschuldete bilaterale Kredite fällig. Und der einzige Lichtblick, den wir sehen, es wurde im Umschuldungsdeal ein Mechanismus zum Schuldnerschutz vereinbart, der leicht höhere Schuldenerleichterungen vorsieht, falls das Wirtschaftswachstum geringer ausfallen sollte als erwartet. Aber unter dem Strich machen sich eben viele Ökonominnen im Lande große Sorgen um die wirtschaftliche Zukunft des Landes.
Zum Schluss erläutert Klaus Schilder, welche Wege für verschuldete Länder geschaffen werden sollten, damit sie der Schuldenfalle entkommen.
Dieses Jahr ist ein entscheidendes Jahr, um einen Richtungswechsel in der internationalen Entschuldungspolitik einzuleiten. Denn unsere Analysen zeigen eindeutig, dass die G7 und auch die EU-Staaten weiterhin über zentrale politische und regulative Hebel und Mechanismen verfügen, um weitreichende Schuldenerlasse und strukturelle Reformen der internationalen Finanzarchitektur durchzusetzen. Und Marlina, du hast ja auch schon die 4. internationale Konferenz für Entwicklungsfinanzierung vom 30. Juni bis 3. Juli in Sevilla erwähnt. Und unserer Meinung nach muss das Ziel der Verhandlungen dort in der Schuldensäule sein, eine neue entwicklungsorientierte Schuldenarchitektur auf den Weg zu bringen, die auch und gerade an den Entwicklungsbedürfnissen des globalen Südens ausgerichtet ist und die Länder des globalen Südens auch in die Lage versetzt, diese aktiv auszugestalten. Und es sind im Wesentlichen 5 Reformvorschläge, die alle nicht neu sind, die aber alle eines erneuerten politischen Willens bedürfen, um angesichts der Brisanz der Lage die internationalen Verhandlungen voranzubringen. Erster Reformvorschlag aus unserer Sicht: Es muss ausreichend umfassende Schuldenerlasse geben, die eben eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung der hochverschuldeten Länder ermöglichen. Und dazu ist es notwendig, Schuldentragfähigkeitsanalysen zu reformieren, unabhängige Analysen zuzulassen, die eben den tatsächlichen Entschuldungsbedarf der Länder errechnen und den dann auch in den folgenden Restrukturierungsverhandlungen berücksichtigen. Zweitens ist es aus unserer Sicht wichtig, alle Gläubiger gesetzlich zu verpflichten, sich an Schuldenerlassen zu beteiligen. Und das gilt, wie gesagt, eben vor allem für die privaten Gläubiger. Und diese sollten eben notfalls auch mit gesetzlichen Regelungen verpflichtet werden, sich in einem angemessenen Maße zu beteiligen. Auch das haben wir ja an anderer Stelle schon sehr detailliert ausgeführt, wie so etwas aussehen kann, wie solche nationalen Gesetzgebungen gestaltet werden sollten. Drittens ist es wichtig, mehr Transparenz in die internationale Schuldenpolitik zu bringen, beispielsweise mit der Schaffung eines internationalen Schuldenregisters, das eben transparent die Verpflichtungen, Verbindlichkeiten seitens der Schuldnerstaaten, aber auch die Verträge der Gläubiger offenlegt. Viertens muss es darum gehen, angesichts der Folgen der Klimakrise mehr Klimagerechtigkeit mit einer fairen Entschuldung zu kombinieren. Das heißt, insbesondere die Länder im globalen Süden, die von Naturkatastrophen, von Schwerwetterereignissen und so weiter stark betroffen sind, in den Blick zu nehmen und im Falle von solchen akuten Krisen Schuldenmoratorien auszusprechen und eben rasch Schuldenerlasse umzusetzen. Und fünfter und wichtigster Reformvorschlag ist sicherlich auch auf struktureller Ebene ein kodifiziertes internationales Staateninsolvenzverfahren zu verwirklichen und damit die Rolle der Vereinten Nationen im Kontext der internationalen Schuldenpolitik zu stärken. Und auch dazu gibt es ja seit langem schon sehr detailliert ausgearbeitete Empfehlungen. Und wenn wir jetzt auf die aktuellen Verhandlungen in der Vorbereitung der Entwicklungsfinanzierungskonferenz in Sevilla schauen, dann sehen wir, dass eben genauso ein zwischenstaatlicher Prozess im Entwurf des Abschlussdokuments eben noch enthalten ist. Der soll dazu dienen, Lücken in der Schuldenstruktur zu schließen und Optionen für Tragfähigkeit von Schulden zu prüfen, einschließlich eben eines multilateralen Mechanismus zur Umschuldung von Staatsschulden. Und wenn man sich dann fragt, wie aussichtsreich ist das, dann gibt es natürlich viele Verhandlungsparteien. Dazu könnte man vielleicht in der Diskussion jetzt noch was sagen. Die USA sind im Prinzip gegen alles, aber sie sind noch bei den Verhandlungen dabei, aber versuchen dann eben alles rauszustreichen. Und bereits 2002 bei der ersten FFD-Konferenz gab es eben schon ähnliche Vorschläge. Und wir sind der Meinung, dass eben 23 Jahre später es Zeit ist, jetzt einen verbindlichen Beschluss der Staaten zu fällen.
Soweit Klaus Schilder, Experte für Entwicklungsfinanzierung bei der Hilfsorganisation Miserior auf der Pressekonferenz vom Entschuldungsbündnis Erlassia.de und Miserior. Weitere Infos zum Schuldenreport 2025 unter erlassia.de.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Ihr habt Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und ihr hört die dritte Sendung aus der Reihe von München soll kein Schaden ausgehen. Fairer Handel, solidarische Ökonomie und Entwicklungszusammenarbeit. Die Energiesparfüchse der Münchner Mathilde-Eller-Schule betreiben seit vielen Jahren für ihre Schule ein Klimaschutzprojekt, mit dem schon sehr viel CO2 eingespart wurde und das für seine Aktivitäten schon mehrfach mit Preisen ausgezeichnet wurde. Zum Beispiel mit dem Bürgerenergiepreis Oberbayern, dem Münchner Umweltpreis oder dem Deutschen Klimapreis. Die Mathilde-Eller-Schule ist eine Förderschule für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung. Und die Energiesparfüchse sind ein klassenübergreifendes Projekt unter der Leitung von Lehrer Siegfried Grob. In der Projektarbeit lernen die SchülerInnen sparsames Wirtschaften mit Energieressourcen. Durch ihr Engagement wurde über die jahrelangen Energieeinsparungen eine erhebliche Summe an Geld eingespart. Denn die Mathilde-Eller-Schule beteiligt sich seit 2009 an dem von der Stadt München angebotenen Konzept 50-50. Hierbei versichert die Stadt, dass bei einem schulischen Einsparkonzept die eingesparten Kosten für Energie und Wasser zu 50% der Schule zurückgegeben werden. Dadurch konnten bisher bereits eine Photovoltaikanlage auf der eigenen Schule sowie eine Photovoltaikanlage auf einem Gymnasium in Tutzing mitfinanziert werden. Auch wurde ein Baumpflanzprogramm am Walderlebniszentrum Grünwald zur Kompensation von unvermeidlichem CO2-Ausstoß umgesetzt. Langfristiges Ziel des Projekts ist eine CO2-neutrale Schule. Zudem haben die Energiesparfüchse dafür gesorgt, dass das LehrerInnenkollegium keinen konventionellen Kaffee mehr konsumiert. Dafür wurde eine hochwertige Kaffeemaschine bzw. ein Bezahlautomat angeschafft. Angeboten wird ausschließlich fair gehandelter Kaffee. Mit dem Verkauf werden die Investitionen und Ausgaben gedeckt und ein kleiner Gewinn erwirtschaftet. Nun haben die Energiesparfüchse ein weiteres Projekt gestartet. Eine Energieschulpartnerschaft mit der Alamanno Special School in Kenia, ebenfalls eine Förderschule für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung. Was es mit dieser Energieschulpartnerschaft auf sich hat, an der auch die Stiftung Solarenergie beteiligt ist, das wurde am 8. Mai in der Mathilde-Eller-Schule im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt. Hinterher wurde Harald Schützeichel, Vorstand der Stiftung Solarenergie, von der Mediengruppe der Mathilde-Eller-Schule befragt.
Hallo, wir sind von der Mediengruppe der Mathilde-Eller-Schule. Mein Name ist Paula. Wir würden Ihnen gerne Fragen zu den Energiesparfüchsen und der Energiepartnerschaft der Mathilde-Eller-Schule mit der Alamanno-Spezialschule in Kenia stellen.
Mein Name ist Harald Schützeichel. Ich bin der Vorstand der Stiftung Solarenergie in Freiburg und ich arbeite mit Kirubi, der Stiftung Solarenergie in Kenia, zusammen. Und ich habe dank eurer Unterstützung von der Schule hier, der Mathilde-Eller-Schule, haben wir eine Solaranlage, eigentlich mehr als Solarenergie, nach Kenia gebracht, in die Alamano-Schule.
Und was geht es bei der Energiespeicherschaft mit der Alamano-Schule in Kenia?
Es ist so, dass die Mathilde-Eller-Schule eine Solaranlage finanziert hat für eine andere Schule, nämlich die Schule Alamana School in Kenia. Dort sind auch Kinder, und die aber wie in einem Internat leben und speziell betreut werden. Und die haben jetzt erstmals durchgehendes Licht, sie haben warmes Wasser und sie haben die Möglichkeit, ihren Garten mit Wasser zu versorgen, weil sie jetzt eine Solarpumpe haben. Und das alles hat die Mathilde-Eller-Schule möglich gemacht.
Warum ist eine sichere und preiswerte Stromversorgung für die Alamano-Schule so wichtig?
Weil in Kenia geht um 6 Uhr abends die Sonne unter. Und wenn man keinen Strom hat, es ist dunkel. Man kann nach 6 Uhr nichts mehr machen. Also braucht man Strom, um Licht anzumachen, damit man noch abends etwas machen kann. Oder wenn man einen Computer hat, mit dem man lernen will, braucht man Strom. Weil irgendwann ist die Batterie leer. Also muss man Strom haben, um es aufzuladen. Und so, wir sehen es ja auch hier in der Mathilde-Eller-Schule, alles funktioniert mit Strom. Dieses Mikrofon funktioniert mit Strom, die Kamera funktioniert mit Strom. Alles funktioniert mit Strom, und Strom ist etwas, was vieles ermöglicht.
Sagt Harald Schützeichel, Vorstand der Stiftung Solarenergie. Was sich ganz konkret in der Alamano Special School durch die Energiepartnerschaft geändert hat, das erläutert Lehrer Siegfried Grob, Betreuer der Energiesparfüchse, im Interview.
Was hat sich durch die Unterstützung der Energiesparfüchse und der Stiftung für die Alamano-Schule verändert?
Ja, also die Alamano-Schule ist ja in Kenia, und in Kenia ist es nicht so wie bei uns, dass wir immer Strom haben und alles gut funktioniert, sondern da fällt öfters mal der Strom aus. Das heißt, dann gehen plötzlich die Lichter alle aus und manche Schüler und Schülerinnen bekommen dann auch Angst. Und das hat sich jetzt natürlich geändert. Mit der Photovoltaik gibt es einen Strom. Der Strom wird auch gespeichert in der Batterie, sodass auch abends und in der Nacht Strom da ist und keine Kinder müssen mehr Angst haben. Und was sich auch geändert hat, manche Kinder brauchen Medikamente. Und diese Medikamente müssen teilweise gekühlt werden. Aber wenn wir keinen Strom haben in der Schule, in der Alamano-Schule, dann können natürlich auch die Medikamente nicht gekühlt werden und gehen kaputt. Und das ist jetzt auch vorbei. Also jetzt können einfach auch diese Medikamente dauerhaft gut bereitstehen. Und was auch noch gemacht wurde, es wird jetzt auch warmes Wasser über die Sonne erhitzt. Und dadurch wird alles hygienischer, weil man natürlich mit heißem Wasser viel besser alles waschen kann. Also deswegen freuen sich diese Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrkräfte sehr, dass sie jetzt so ein tolles System haben.
Gibt es persönliche Kontakte der Schüler der Mathilde-Eller-Schule zu den Schülern der Alamano-Schule?
Ja, also natürlich, die Alamano-Schule ist weit weg, die ist in Kenia. Und persönliche Kontakte sind natürlich immer am besten, wenn man sich auch sehen und treffen kann. Das geht leider nicht, weil wir wollen nicht ins Flugzeug steigen und dahin fliegen. Wir wollen Klimaschutz machen. Und wenn man Klimaschutz macht, dann darf man nicht ins Flugzeug einsteigen, weil das ganz schlecht für unsere Erde ist. Aber wir wollen schon versuchen, dass wir einen Kontakt aufbauen können und dass Schülerinnen und Schüler von unserer Schule und Schülerinnen und Schüler von der Alamano-Schule vielleicht Kontakt haben werden, wie das sein wird über Videobotschaften oder auch über E-Mails, wissen wir nicht. Aber wir haben etwas ganz Tolles. Wir haben eine Schulbegleiterin bei uns, deren Heimat ist ganz in der Nähe von der Schule. Und die war letzten Ferien schon bei der Schule und hat Grüße von uns überreicht und den Dank von den Schülerinnen der Alamana-Schule zu uns zurückgebracht. Und das ist ganz toll und lässt uns hoffen, dass mehr Kontakt und Zusammenarbeit möglich sein wird.
Was machen die Energiesparfüchse in der Mathilde-Eller-Schule in ihrer Schule für Klima und Umwelt?
Also die Energiesparfüchse lernen selber ganz viel. Wie funktioniert die Heizung? Wo kommt denn überhaupt die Wärme her? Wo kommt der Strom her? Gibt es guten Strom und schlechten Strom? Und dann wenden die Schüler, die Energiesparfüchse, dieses Wissen an. Sie gehen durch die Gänge, kontrollieren die Heizungen. Sie schauen, ob die Fenster geschlossen sind im Winter oder dass sie wieder geschlossen werden. Und versuchen auch den anderen Schülerinnen und Schülern zu erzählen, dass sie besser darauf achten, dass die Thermostate weiter zurückgedreht werden, dass man schaut, dass man nicht immer das Licht anhaben muss. Und so konnten wir ganz viel Energie schon bei uns an der Schule einsparen.
Soweit Lehrer Siegfried Grob. Aus Kenia dabei war auf der Pressekonferenz Dr. Gatu Kirubi, Vorstand der Stiftung Solarenergie in Kenia. Er berichtete, welche Vorteile die Solaranlage der Alamano School im Alltag der SchülerInnen hat.
Was ist die Alamano Schule für eine Schule? Wer geht dorthin?
Which type of school is Alamano School and which type of children are there?
Thank you. I'm Dr. Kirubi from Nairobi, Kenya. Happy to be part of a team that is supporting the Alamano School in Kenya. Alamano School from the special children is supporting mentally disabled children. These are children that have some form of mental complications like Down syndrome, cerebral palsy, and so those are the children that are there. They're between the age of.
Das ist Dr. Gatu Kirubi. Er ist, leitet die Stiftung Solarenergie in Kenia und er hat das Projekt mit der Alamano School umgesetzt. Dort gehen behinderte, geistig behinderte Kinder in die Schule. Das meint zum Beispiel Kinder mit Down-Syndrom.
The children are between the age of 10 to 26 and it's a mix of boys and girls and there are approximately about 100 of these children.
Die Kinder sind zwischen 10 und 26 Jahren alt, also zum Teil deutlich älter als in Deutschland gewohnt bei einer Schule. Und es sind ungefähr 100 Schülerinnen und Schüler an der Schule.
Warum ist eine sichere, preiswerte Stromversorgung für die Alamano-Schule so wichtig?
Why reliable power supply is important for the school?
The school has connection to electricity through the main grid. It's known as Kenya Power and Lighting, KPLC. But sometimes the common joke is KPLC stands for Kenyan Please Light Candles because the power supply is not very reliable. Sometimes it's there, some other time it's not there. And that's why they need solar as a backup solution to ensure that they have lighting and solar water heating all the time.
Die Schule ist angeschlossen an das öffentliche Netz, aber der Stromversorger KPLC kann nicht besonders regelmäßig und zuverlässig Strom zur Verfügung stellen. Und deswegen ist es wichtig, eine zusätzliche, sichere Stromversorgung mit der Solarenergie zu haben.
Warum hat sich durch die Untersetzung der Energiesparfüchse und der Stiftung für die Alamano-Schule verwendet?
What did change for the school with this solar project?
I think for when we did this solar project, one thing I should mention is that unlike here, all the 100 children in Alamano are living at the school. They don't go home. They are there throughout, so they have to sleep there, they have to be given food there. Therefore, the safety of the children has to be taken care of 24/7. And before, I'll give two examples.
Im Unterschied zur Schule hier in der Mathilde-Eller Schule sind die Schülerinnen und Schüler die ganze Zeit an der Schule. Sie leben dort, sie bekommen dort Essen, sie schlafen dort und deswegen ist Sicherheit rund um die Uhr sehr wichtig. Und Kirubi wird jetzt zwei Beispiele geben.
Two examples of the impact. One impact is before we did the first project in 2024, there was a lot of darkness at the school at night. Now with solar lighting, the school has very good lighting even at night, so the kids are able to play. That's very important. The second example is solar water heating. Before the project we did in February 2025, they were using firewood, they were using wood for heating water. And cutting wood to heat water for 100 children is very difficult and it's also not good for the environment. But now with solar water heaters that we have installed at the school, the 1,000-liter capacity, taking a hot shower for these children is just as easy as turning on a switch and then they get hot water.
Das eine ist, dass die Kinder, seitdem die Photovoltaik-Solarstromanlage dort ist, jetzt auch nachts Strom haben. Sie können also nachts lernen, spielen, sich beschäftigen ohne Probleme. Das ist sehr wichtig. Und das andere ist die solare Wasseraufbereitung, sodass jetzt endlich man auch heiße Duschen und heißes Wasser fürs Kochen hat. Das war das Projekt, was wir in diesem Jahr mit eurer Unterstützung durchgeführt haben. Das war im Februar 2025.
Vielen Dank, dass Sie unsere Fragen beantworten haben.
Thank you for asking your questions.
Soweit Gatu Kirubi, Vorstand der Stiftung Solarenergie in Kenia, auf der Pressekonferenz in der Mathilde-Eller-Schule am 8. Mai. Die Interviews führten die SchülerInnen der Mediengruppe der Mathilde-Eller-Schule. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung aus der Reihe von München soll kein Schaden ausgehen, fairer Handel, solidarische Ökonomie und Entwicklungszusammenarbeit angelangt. Die nächste Sendung könnt ihr am Dienstag, den 22. Juli um 17 Uhr hören. Verantwortlich für die vergangene Stunde war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. Weiter geht es jetzt mit dem LoRa-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten. Also dranbleiben.
Die eben gehörte Sendung wurde gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.